Wie bereits vor der Musik angekündigt, haben wir jetzt zwei Gäste im Studio, und zwar Sabine Berninger vom Vorstand des Flüchtlingsrat Thüringen und aus dem Team Maria Förtsch ist mit dabei. Erstmal einen wunderschönen guten Tag hier euch beiden.
Guten Morgen. Hallo.
Wir haben euch ja angefragt, als es um die Rüge vom Sozialausschuss der UN ging, und vielleicht die meisten Zuhörer werden jetzt nicht genau wissen, was da passiert ist, was da der Anlass ist. Könnt ihr vielleicht so kurz beschreiben, worum es in dem Fall eigentlich geht, was ist ja ein bisschen komplexer, so ein bisschen. Ich habe mir versucht, so ein bisschen reinzuarbeiten, reinzulesen, aber es war ein bisschen gefühlt für mich sehr viel juristische Fachkenntnisse als Voraussetzung. Vielleicht habt ihr da bessere Kenntnisse und könnt das besser vermitteln als ich.
Ja, es geht bei dieser Rüge des UN-Sozialausschusses um den sogenannten Leistungsausschluss für Dublin-Geflüchtete. Im Oktober 2024 hat die Bundesregierung entsprechende Gesetz geändert, und zwar dergestalt, dass Menschen, die Dublin-Geflüchtete sind, also die also nur eine Duldung hier haben, dass wenn die keine Duldung mehr haben, dass sie von allen Leistungen, von allen Sozialleistungen, also Wohnen, Essen, Sozialteilhabe etc. ausgeschlossen werden. Und das hatte zunächst erstmal gar keine Folgen, weil in Thüringen haben wir keine Fälle gehört, wo Dublin-Geflüchtete keine Duldungen hatten, weil die Duldung ist ja sozusagen das allerunterste Aufenthaltsgestattungspapier, was es gibt. Und die Ausländerbehörden haben auch nicht von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Und in letzter Zeit ist es aber tatsächlich zunehmend so geworden. Es gab eine neue Anweisung aus dem Bundesinnenministerium. Den Geflüchteten wurde die Duldung nicht verlängert. Die geht ja immer nur über einen gewissen Zeitraum. Und sobald ein Geflüchteter, also ein Dubliner sozusagen, keine Duldung mehr hat, können ihm alle Leistungen entzogen werden. Und das ist jetzt zunehmend.
Wenn ich mal kurz nachfragen darf, von was für Sozialleistungen reden wir da? Also es wissen ja vielleicht auch nicht alle Zuhörer, welche Leistungen einem Flüchtling und nach einem Dublin-System-Verfahren überhaupt zustehen.
Naja, das sind Leistungen für Essen und Trinken, für Unterkunft und noch gewisse Leistungen, die fürs Existenzminimum quasi notwendig sind. Und nun wird es so, dass Landkreise begannen, den Geflüchteten die Duldung nicht mehr zu verlängern und ihnen den Leistungsausschluss anzudrohen. Manche kriegen dann einen schriftlichen Bescheid. Bei manchen wurde es nur gesagt, sodass sie nicht mal Bescheid hatten, gegen den sie rechtlich vorgehen können. Und der aktuelle Fall, über den sich der UN-Sozialausschuss geäußert hat, das war ein Fall aus dem Ilm-Kreis. Und da wurde einfach diese Familie aus der Unterkunft rausgeschmissen, hat überhaupt keine Leistung mehr erhalten, und die mussten dann sehen, wie sie klarkommen. Und der UN-Sozialausschuss hat nun gesagt, das ist eine Menschenrechtsverletzung, und man kann Geflüchteten nicht einfach so die Leistung entziehen.
War da nicht schon eigentlich vorher klar, dass das gegen nicht nur gegen Menschenrechte verstößt, sondern auch noch gegen eigentlich das deutsche Grundgesetz? Müsste das den Richtern und den Verantwortlichen in dem Fall nicht schon von vornherein klar gewesen sein, weil das sind jetzt auch nicht Laien, was rechts in dem Fall angeht? Hätte das nicht eigentlich den Leuten im Verfahren schon vorher klar sein müssen, dass das gegen eigentlich geltendes Recht verstößt? Oder ist das wirklich so ein Fall, wir halten uns dogmatisch an die neue Gesetzregelung der Bundesregierung und uns ist egal, was in dem Fall schon das EU-Recht sagt?
Also jedem Menschen mit einem gesunden Menschenrechtsgefühl sozusagen oder gesunden Menschenverstand ist klar, dass man nicht einfach geflüchteten Menschen alle Leistungen entziehen kann. In der Bundesrepublik das gilt ja bundesweit, dieses neue Gesetz. Und da hat es schon zahlreiche Sozialgerichtsentscheidungen gegeben. Und wir kennen aus den verschiedensten Bundesländern über 50 Entscheidungen von Sozialgerichten, die gesagt haben, nee, das muss man erstmal stoppen, weil das wird wahrscheinlich gegen die Menschenrechte und das Grundgesetz und so weiter verstoßen. Aber die Gerichte in Thüringen haben anders entschieden. Und deswegen ist es auch vor den UN-Sozialausschuss gelandet. weil die Familie oder die betroffenen Personen sich halt nicht mit dieser Sozialgerichtsentscheidung abfinden wollten und die nächste Instanz angerufen haben.
Und was war da die Begründung, wenn wirklich schon wirklich so viele Sozialgerichte in Deutschland eigentlich gesagt haben, das verstößt gegen das Recht, das müsste geprüft werden? Wie kamen dann die Thüringer Richter dazu, zu sagen, wir ziehen das erstmal durch, obwohl sie ja eigentlich die Rechtslage oder die Lage der Entscheidungen von anderen Sozialgerichten kennen müssten? Wie haben die das im Endeffekt begründet oder gab es da irgendeine wirklich plausible Begründung?
Also das weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, die haben sich einfach sklavisch an den Gesetzestext des Asylbewerberleistungsgesetzes gehalten und gar nicht darüber hinaus geguckt, könnte möglicherweise schon dieses Gesetz, wie es jetzt geändert ist, gegen Grundgesetz und Menschenwürde verstoßen. Und meines Erachtens hat das Sozialgericht auch nicht nach anderen Entscheidungen geguckt und geguckt, was haben andere Gerichte entschieden, weil dann hätte man merken können, dass schon die vorhergehende Variante des Asylbewerberleistungsgesetzes, in der eine Kürzung der Leistungen für Geflüchtete im Dublin-Verfahren vorgesehen war, schon die war vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in 2012 kritisiert worden. Und da war gesagt worden, nein, man kann Geflüchteten die Leistung nicht entziehen, wenn man für diese Personen verantwortlich ist.
Und merkt ihr da eigentlich, dass sich dieses verschärfte Vorgehen hier in Thüringen, dass sich das auf die Geflüchteten auswirkt? Habt ihr da irgendwelche Rückantworten bekommen, dass die das Geflüchteten mehr mitbekommen haben und dass es auch, wie das bei denen so psychisch ankommt? Wie reagieren die Leute darauf, die wirklich davon betroffen sein könnten?
Ja, also wir haben eine Vielzahl von Beratungsanfragen von Menschen, die vom Leistungsausschluss betroffen sind. Das sind Einzelpersonen, das sind Familien mit minderjährigen Kindern, mit pflegebedürftigen Angehörigen. Ja, einfach alle, die davon natürlich betroffen sind und bei uns Rat suchen, um irgendwie dagegen vorzugehen oder auch um Stellen zu finden, die ihnen anderweitig helfen können, damit sie wenigstens die Ernährung sichern können. Oft sind es auch Fälle, wo Menschen eine medizinische Behandlung brauchen, weil auch die Krankenversicherung wird mit diesem Leistungsausschuss gekappt. Das ist sowieso nur eine Grundversorgung bei akuten Erkrankungen, bei starken Schmerzen. Und auch das wird ihnen komplett weggenommen. Und dazu kommt dann auch noch, wenn ihnen die Ausweisdokumente weggenommen werden, also die Duldung weggenommen wird, haben sie nicht mal mehr Zugang zu einer Obdachlosenunterkunft oder anderen karitativen Einrichtungen. Also sie werden, wenn sie auf die Straße gesetzt würden, wirklich in eine absolute perspektivlose Obdachlosigkeit gesetzt.
Wenn ich das jetzt zusammenfasse, mit diesem Beschluss ist eigentlich schon für jeden Geflüchteten die Gefahr da, dass er die notwendige finanzielle und psychische Grundvoraussetzung nicht mehr bezahlt bekommt. Also ich habe starke Schmerzen, müsste eigentlich dringend zu einem Arzt und mir wird das nicht mehr gewährleistet. War das bislang die Sichtweise des Sozialgerichts, dass das nach geltendem Recht quasi zulässig ist?
Genau, und das ist es noch. Wir haben beim Landratsamt im Ilmkreis nachgefragt. Die haben auch nicht vor, diesen UN-Sozialausschuss, diese Rüge irgendwie umzusetzen. Die wollen an dieser Praxis weiter festhalten.
Und wie könnt ihr da, oder wir können vielleicht auch noch Leute, die uns gerade zuhören, wie könnten die da irgendwie den Geflüchteten helfen, wenn die gerade sehen, denen werden wirklich Sozialleistungen gekürzt, die verlieren Obdach, die verlieren überhaupt die Möglichkeit, sich zu ernähren. Gibt es da eine Möglichkeit für den einfachen Bürger oder ist das wirklich, die müssen die erstmal gegen diesen Bescheid klagen und müssen dann erstmal hoffen, dass das schnell wie möglich passiert? Gibt es da irgendwas, was man als nicht, wenn man jetzt, man könnte ja den Flüchtlingsrat anrufen, aber was könnte man als Privatperson in so einem Fall vielleicht tun?
Ja, auf jeden Fall die betroffenen Personen unterstützen. Gerne eine Beratungsstelle, die gibt es ja nicht nur beim Flüchtlingsrat, anrufen oder kontaktieren. Wichtig ist, bei der zuständigen Behörde nach einem rechtsfähigen Bescheid, also einen rechtsfähigen Bescheid verlangen, wo das schriftlich draufsteht, dass die Leistungen gekürzt sind. Weil mit nur einer mündlichen Aussage kann man im Rechtsstaat fast nichts anfangen. Und es ist wichtig, dass man sich auch anwaltliche Unterstützung sucht für die Person. Und zwar Anwälte, die im Asylrecht, im Leistungsrecht bewandert sind und nicht irgendeinen Anwalt, der einen guten Eindruck macht.
Wie lang kann denn so ein Prozess dauern? Weil ich kann mir vorstellen, da geht ja schon einiges Wasser hier die Gera runter, bevor dann wirklich der gerichtsfeste Beschluss kommt. Wie lange dauert denn so ein Verfahren in so aus eurer Erfahrung so ungefähr so ein Mittelmaß?
Also wir hatten ganz präsent, habe ich gerade einen Fall, da wurde ein Eilantrag gestellt und ich meine, es dauerte 4 Monate bis zur Entscheidung, was irgendwie nicht mehr so richtig eilig ist. Ja, also die Erfahrung ist, die Gerichte arbeiten langsam, so wie auch viele Behörden langsam arbeiten und es kann sich durchaus hinziehen. Wir haben aktuell eine Familie in der Beratung, die ist seit 4 Monaten vom Leistungsausschluss betroffen. Ich habe hier auf meinem Notizzettel 2 Monate stehen, es sind mehrere. Also es läuft schon immer eine ganze Weile, dieser Leistungsausschluss.
Und werden dann die Leistungen wenigstens nachgezahlt oder gibt es da irgendeine Form von Entschädigung nach? Weil ich meine, es sind jetzt nicht nur 2 Monate, wo man auf Entschädigung warten kann, wo man sagen kann, ja, die Leute haben noch Möglichkeiten, sich zu versorgen. Ist ja wirklich, denen wird ja das Grundlegendste an finanziellen Versorgungsmöglichkeiten gekappt. Gibt es da irgendeine Entschädigung? Weil ich meine, das ist eine Rüge vom UN-Sozialausschuss. Da könnte man ja erwarten, dass vom Staat irgendeine Form von Rückforderung oder irgendeine Entschädigung gefordert werden könnte. Gibt es da welche Ansätze dafür?
Also in anderen Fällen, zum Beispiel bei Erwerbslosen oder auch bei ganz normalen Asylbewerberleistungen, ist es eigentlich so, dass wenn ein Leistungsausschluss, also wenn jemand eine Leistungskürzung beispielsweise, wenn die widerrechtlich erfolgt ist, dann kriegt man das im Normalfall rückwirkend erstattet. In diesen Fällen haben wir jetzt aber überhaupt noch gar keine Erfahrung, weil wir haben halt noch in Thüringen noch keinen positiven Ausgang eines solchen Verfahrens.
Und davon sind jetzt nicht nur Erwachsene betroffen, wenn ich es richtig verstanden habe. Es gibt auch Familien mit kleinen Kindern, die einfach auf die Straße gesetzt werden. Hätte man da nicht schon viel früher eigentlich schon als vom Gericht her sagen können, wenn Kinder betroffen sind, machen wir es überhaupt nicht? Gab es da irgendwelche Möglichkeiten, dass sie das hätten bedenken müssen?
Also es gibt verschiedene Varianten, wie der Leistungsausschluss umgesetzt wird. Manchmal wird nur den Erwachsenen die Leistung gestrichen. Die Kinder bekommen weiter Geld. Die Familie darf dann auch in der Unterkunft bleiben. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich, wie das umgesetzt wird. Wir haben über unser Netzwerk, wurde uns von einem Fall berichtet, wo das Jugendamt involviert wurde, beziehungsweise 2 Fälle. Einmal lief das sehr gut, da hat das Jugendamt dann die Ausländerbehörde, das zuständige Sozialamt angesprochen, hat gesagt, hier sind Kinder betroffen, die müssen Leistungen bekommen und das ging dann auch gut aus und relativ schnell. Wir hatten aber auch einen Fall, also der uns berichtet wurde, wo auch das Jugendamt angesprochen wurde und die dann gesagt haben, naja gut, dann gucken wir alle 2 Tage, ob die Kinder noch versorgt sind und wenn nicht, dann nehmen wir sie in Obhut.
Also wird im Zweifelsfall nicht nur den Eltern die Versorgung gekappt, sondern auch noch ihre Kinder weggenommen, wenn es ganz schlecht läuft. Habe ich jetzt so richtig verstanden, oder?
Das war sozusagen die Androhung. Es ist dann so nicht umgesetzt worden, aber allein die Aussage ist einfach schon enorm hart, auch für die Eltern in dieser Angst zu leben, die Kinder könnten weggenommen werden.
Also besteht für die Eltern nicht nur die Angst, die verlieren die Möglichkeit, sich selbst zu ernähren, sondern auch die Kinder überhaupt erst zu versorgen, sei es jetzt in schulischer Weise, die können ja nicht mehr zur Schule gehen, sondern müssen ihre Kinder in Fremdobhut geben. Ist das dass dann die Möglichkeit nicht mehr gegeben ist, dass sie sich selbst um ihre Kinder kümmern. Ist das?
Man kann da dem zuständigen Jugendamt gar keinen großen Vorwurf machen. Das muss ja das Kindeswohl im Auge behalten. Es ist halt, wenn die Ausländerbehörde nicht anders entscheidet, dann bleibt dem Jugendamt da gar keine Wahl, als die Kinder zu schützen. Aber es ist einfach eine ganz schlimme Pistole, die da den Familien auf die Brust gesetzt wird. Entweder ihr seht jetzt zu, dass ihr hier verschwindet sozusagen, ihr reist wieder aus. Dann kriegt ihr in dem zuständigen Land, in dem ihr euren Asylantrag hättet stellen müssen, auch Leistungen. Oder euch droht, die Familie zu zerbrechen. Kolleginnen von uns aus Münster haben das Ganze genannt Vertreibung durch Verelendung. Und das trifft es, glaube ich, ganz gut.
Man muss dazu aber auch sagen, dass im Dublin-Verfahren grundsätzlich gar keine freiwillige Ausreise vorgesehen ist. Also den Menschen wird gesagt, geht freiwillig zurück in euer Land, dann, weil hier kriegt er keine Leistung mehr. Aber grundsätzlich ist das in diesem Verfahren nicht vorgesehen. Es muss streng genommen immer über die Überstellung, die Abschiebung in den zuständigen Herkunftsstaat erfolgen. Es gibt bestimmte Länder, da finden aktuell gar keine Überstellungen statt. Und es sind aber gleichzeitig Menschen vom Leistungsausschuss betroffen, für die diese Länder zuständig sind. Also es passt alles nicht so richtig zusammen.
Also zusammengefasst, die Aussage ist, die Menschen werden quasi hier nicht mehr geduldet, die sollen eigentlich abgeschoben werden, werden aber nicht abgeschoben und gleichzeitig verlieren die ihre Leistungsansprüche, die sie hier eigentlich haben. Ist das so kurz zusammengefasst richtig?
Ja, kann man so sagen.
Ja, würde ich auch sagen. Und dazu kommt noch, dass die natürlich im Dublin-Verfahren, Vollständigkeit halber möchte ich es erwähnen, nicht arbeiten dürfen. Also wenn die die Duldung haben, geht es oft einher mit einem Arbeitsverbot. Und wenn sie gar keine Papiere haben, natürlich auch keinen Zugang zur Arbeit.
Dann ist ja im Thema Leistungsbezug ist ja noch recht nah dran, was jetzt auch vor kurzem hier im MDR hat einen Beitrag dazu gemacht, zum Thema Bezahlkarte, was ja auch zum Thema Leistungsbezug sehr nah dran ist. Und da können sich ja, bevor ich mich ein bisschen eingelesen habe, zum Thema Bezahlkarte, da habe ich mir gedacht, ja, die haben so eine Form von Visa-Karte, Kreditkarte und können darüber ihre Leistungen quasi selbst abrufen, aber als ich mich reingelesen habe, ist das dann doch ein bisschen anders geregelt. Vielleicht, ihr seid ja mehr im Thema drin als ich. Wenn ihr mal so ein bisschen für den Zuhörer beschreiben könnt, was ist eigentlich so eine Bezahlkarte? Was macht so eine Bezahlkarte eigentlich aus?
Nee, das ist eine Karte, die so ein bisschen aussieht wie so eine Kreditkarte oder Gutscheinkarte oder so, mit denen in bestimmten Geschäften Dinge eingekauft werden können. Oft ist es wirklich nur innerhalb des Landkreises, wo die Menschen sich aufhalten, also wo die Menschen leben. Und man kann kein Geld abheben, man kann kein Geld überweisen beispielsweise. Und das ist nicht nur wichtig in Bezug zum Beispiel auf die Familie im Herkunftsland unterstützen, sondern das ist auch wichtig in Bezug auf Schülermonatskarten zum Beispiel oder Mitgliedsbeitrag im Fußballverein für die Kinder. Oder auch mal nur ein Eis an der Eisdiele kaufen oder auf dem Markt einkaufen. Also die Asylsuchenden sind damit noch mehr eingeschränkt in ihrer selbstbestimmten Lebensführung und können viele Dinge einfach gar nicht bezahlen mit dieser Karte.
Ja, auch günstig gebrauchte Sachen über Kleinanzeigen von privat zu kaufen, auf den Flohmarkt zu gehen, um da für die Kinder Kleidung zu kaufen. Das ist alles nur ganz, ganz begrenzt möglich, weil die Bargeldabhebung nur in Höhe von 50 Euro im Regelfall möglich ist. Und so 50 Euro sind einfach schnell weg. Wenn man, weiß ich nicht, eine Waschmaschine kaufen muss, dann reichen 50 Euro einfach nicht. Und wenn man sie nicht teuer im Geschäft neu kaufen will, dann braucht man das Bargeld einfach, um es gebraucht zu kaufen. Es ist auch beispielsweise so, dass minderjährige Kinder selbst keine Karte erhalten. Also das 17-jährige Kind kann jetzt nicht sagen, okay, ich gehe jetzt mir alleine eine Hose kaufen oder ich erledige meinen Weg für die Familie. Die Karten sind personengebunden, also die darf ganz streng genommen auch nicht weitergegeben werden an ein anderes Familienmitglied, was einfach so die Alltagsorganisation auch unglaublich schwer macht für die Menschen.
Dann ist ja die Frage, weil ihr ja gemeint habt, die Karte können in Läden angewandt oder genommen werden, um zu bezahlen. Wird die dann auch in jedem Laden akzeptiert oder ist das wirklich nur, die großen Geschäfte haben da die Möglichkeit mit ihren Kartenlesegeräten da auch wirklich die Karte überhaupt erstmal anzunehmen und dann Geld zu überweisen?
Also ich kann beispielsweise nicht in den kleinen Kurzwarenladen gehen und mir eine Häkelnadel oder Stricknadeln und Wolle zum Strümpfe stricken kaufen, weil im Zweifel dieser kleine inhabergeführte Laden gar nicht an das System angeschlossen ist. Also es ist tatsächlich, sind Supermärkte, wo man einkaufen kann und also größere Organisationen, würde ich so sagen, Handelsketten und so weiter.
Ja, also wenn die Geschäfte Kreditkarten akzeptieren, kann dort mit der Bezahlkarte gezahlt werden. Aber gerade die kleinen Geschäfte, die arabische Lebensmittel anbieten, haben oft keine Kartenzahlung und dementsprechend können die Leute dort nicht einkaufen, bekommen in anderen Supermärkten aber auch natürlich nicht die Lebensmittel, die sie für gewöhnlich zum Kochen verwenden. Also es ist so eine ganz grundlegende Einschränkung auch in der Lebensführung.
Ich habe ja auch gemeint, die Karten sind nur in den jeweiligen Landkreisen oder ich kann mir vorstellen, hier in den kreisfreien Städten, nur in den Städten selbst freigeschaltet. Führt das nicht auch dazu, dass man unglaublich eingeschränkt ist, allein in Bewegungsfreiheit, wenn ich hier in Erfurt bin, aber irgendjemanden besuchen fahren will, dass meine Karte schon nicht mehr akzeptiert wird, ist das nicht eine... Schränkt das nicht die Bewegungsfreiheit schon allein unglaublich ein für den Betroffenen?
Ja, absolut. Also die Familienangehörige in einem anderen Landkreis zu besuchen, wird schwierig. Also man kann dann dort nicht einkaufen gehen, wenn man, das Zugticket verliert, kann man sich dort kein neues kaufen. Es muss alles sehr genau geplant sein. Und ja, es schränkt definitiv die Bewegungsfreiheit ein. Dazu kommt auch noch, es gab oder gibt, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie der Stand aktuell ist, Landkreise, deren Bezahlkarten nur auf ein bestimmtes Postleitzahlgebiet beschränkt sind. Also wenn ich jetzt hier durch Erfurt laufe, ich weiß nicht, wo die 84 endet und die 85 anfängt. Und so ist es ja auch in den Landkreisen. Also da braucht man ja schon sehr fortgeschrittene Kenntnisse von den Postleitzahlstrukturen und überhaupt den Verwaltungsstrukturen in Deutschland. Und es ist einfach nicht zu durchschauen. Für mich kaum und für geflüchtete Menschen sicher noch weniger.
Und davor war es geregelt, dass die Flüchtlinge nicht erst ihre Sozialzuschüsse durch Karten bekommen, sondern die haben es als Bargeld bekommen. Ist das, habe ich das jetzt so richtig in Erinnerung oder war es nochmal anders geregelt?
Ja, das war auch unterschiedlich, also als Bargeld oder auch auf ein Girokonto überwiesen. Also das war auch möglich.
Also hätte man schon vorher mit einer quasi privaten Bankkarte auf das Konto überweisen können, um dann selbst zu entscheiden, wo man das Geld ausgibt und wie viel man abhebt. Ist das?
Ja.
Und was waren da die, ich habe gelesen, in die Argumente für die Einschränkung oder für die Einführung der Bezahlkarte waren angeblich, oder so habe ich es von unserem Ministerium hier gehört oder gelesen, dass das Verwaltungsaufwand minimieren sollte, plus es verhindern sollte, dass die Menschen ihre Sozialabgaben oder Sozialleistungen ins Ausland überweisen. Seht ihr da irgendeine Form von Griffigkeit oder Schlüssigkeit im Argument? Weil ich kann mir vorstellen, das Überweisen auf ein Konto ist einfacher als ich gehe so dieses ganze Prozedere mit der Karte einrichten. Seht ihr das ähnlich oder ist das noch greifender, die Argumentation für die Befürwortung der Karte?
Na, ich persönlich sehe schon, dass Verwaltungsaufwand eher gesteigert wurde. Es haben ja verschiedene Bundesländer oder auch Landkreise schon losgelegt, als es noch gar nicht bundesweit sozusagen geregelt war oder landesweit. Also musste man sich mit so einem Kartenanbieter auseinandersetzen, man muss die Gebühren für diesen Kartenanbieter bezahlen. Also das erhöht ja nochmal die Ausgaben, weil das kann man ja nicht von den Leistungen, die den Geflüchteten zustehen, abziehen. Und vorher einfach den Betrag, den die Leute anspruchsberechtigt kriegen, auf ein Konto überweisen, ist meines Erachtens viel einfacher. Vielmehr zieht wirklich diese Behauptung, unsere ganzen Sozialgelder würden ins Ausland überwiesen und dort, was weiß ich, unterstützen. Wobei für uns ist es jedem Menschen selbst überlassen, mit wie viel Existenzminimum er sie auskommt. Und wenn er da im Monat 20 Euro oder wie viel übrig hat, dann kann er das gerne verschenken und auch damit seine Familie im Ausland unterstützen. Aber das ist ja eins der Ressentiments, was da bedient wurde, dass unser ganzes Geld von den undankbaren Geflüchteten ins Ausland überwiesen wird. Am Ende war es gar nicht so viel, wie immer behauptet worden ist.
Gibt es da irgendwelche statistischen Zahlen, wie viele, oder ist das wirklich Betrag oder so eine Anzahl von Leuten, die man eigentlich statistisch hinten runterfallen lassen könnte? Ist das wirklich so ein großes Problem, dass man sagen, da werden haufenweise Geld verschickt, oder ist das wirklich so ein Scheinargument aus eurer Sicht?
Ich glaube, es ist ein Scheinargument. Es gibt Statistiken, aber wir haben jetzt die Zahlen nicht dabei. Aber es sind ja vorwiegend die Geflüchteten, die eine ordentliche Arbeit haben, die dann von ihrem Einkommen was abgeben. Ich glaube, die leistungsberechtigten Sozialgeldempfängerinnen, also Asylbewerberleistungsempfängerinnen, die sind da nicht in der großen Mehrzahl, um das ganze Geld ins Ausland zu transferieren.
Ja, die Bezahlkarte wird an Menschen ausgegeben, die im Bezug von Asylbewerberleistungen sind, wie du es ja jetzt auch schon sagtest. Und Asylbewerberleistungen sind 80% vom Regelsatz vom Bürgergeld. Und ich weiß nicht, wie viel Geld man davon abzwacken soll, um das ins Ausland massenhaft zu überweisen. Das ist ja schon kaum was. Das braucht man hier zum Überleben. Wir alle kennen die Lebensmittelpreise und wissen, wie viel es jeden Monat kostet, für den Lebensunterhalt zu sorgen. Und von den paar Euro, ich kann mir nicht vorstellen, dass da allzu viel übrig bleibt.
Und wie kann ich mir das vorstellen, wie das mit dieser Bezahlkarte abläuft? Müssen da die Asylbewerber oder die Leute im Asylbewerberleistungsgesetz, müssten die da auf ein Amt laufen, um das übertragen zu bekommen, oder wird das wenigstens automatisch passiert, das dann durch eine automatische Überweisung oder Übertragung auf diese Karte?
Genau, das wird auf die Karte übertragen.
Weil ich hatte vorher in der Recherche ein bisschen nachgelesen, dass als es noch um die Leistungsauszahlung im Bargeld geht, dass es da noch nötig war, dass die Leute aufs Amt gelaufen sind und dass dann nur eine zentrale Möglichkeit bestand, die Leistung zu erhalten. Das ist jetzt nicht mehr der Fall.
Also das war so. Und das war auch von Landkreis zu Landkreis unterschiedlich, ob der Betrag mit einem Mal ausgezahlt wurde oder ob man alle zwei Wochen hinkommen musste. Aber jetzt wird es automatisch auf diese Karte überspielt, oder weiß ich nicht, wie man das sagte.
Wir machen erstmal eine kurze Pause, weil das Thema ist so ein bisschen, wir waren beim Thema Bezahlkarte, und wenn ich bei der Bank ja ein Konto führe, dann hat ja die Bank in dem Sinne keinen Einblick, was ich an wen ich überweise. Das ist für die egal, dass, wenn das ja die Karte vom Amt ausgestellt wird, haben da die Wesen so ein bisschen Privatsphäre, an wen die was überweisen, wo die hingehen, wen die Geld überweisen, oder ist das dann über fast schon finanzielle Überwachung von den Betroffenen?
Also grundsätzlich, Überweisung an sich ist ja nicht möglich. Man kann von der Bezahlkarte nicht überweisen. Es gibt nur die Zahlung in den Geschäften, und Privatsphäre gibt es da keinerlei mehr, weil das Sozialamt den kompletten Einblick auf diese Bezahlkarte hat. Die sehen jeden Euro, den die Menschen ausgeben oder auch jeden Euro, den sie nicht ausgeben. Also wenn jetzt jemand sich ein bisschen Geld anspart auf der Bezahlkarte, weil die Weihnachtsgeschenke gekauft werden sollen, dann kann auch das Sozialamt sehen. Und uns wurde übers Netzwerk auch von einem Fall berichtet, da hatte jemand um die 200 Euro auf der Bezahlkarte angespart. Das wurde der Person als Vermögen angerechnet und die Leistung dann entsprechend gekürzt.
Und wenn die Leute jetzt das hören und sagen, da will ich helfen, kann ich da den Menschen irgendwie eine Möglichkeit geben, denen zu helfen? Ich habe von einer Tauschaktion gehört, wo man Gutscheinkarten von verschiedenen Läden, die Leute selbst mit der Karte kaufen können, gegen Bargeld einkaufen oder eintauschen können. Ist das eine Möglichkeit, die ihr seht, um die Betroffenen ein bisschen mehr finanzielle Freiheit zu sehen?
Ja, das ist eine sehr gute Möglichkeit. Vielleicht, wer sich schon mehrere Jahre damit beschäftigt, früher gab es Gutscheine in Papierform und da gab es Gutscheinumtauschinitiativen und da musste man mit der geflüchteten Person selbst in den Laden gehen und dort quasi hat die geflüchtete Person mit ihrem Gutschein bezahlt und der hat man dann das Geld dafür gegeben. Das ist jetzt leichter, weil es, wie gesagt, bei Rewe, Aldi, nee, Aldi weiß ich nicht, Rewe, Rossmann, Naka, was weiß ich, bei den größeren Supermarktketten kann man ja so Geschenkgutscheine kaufen und über diese Geschenkgutscheine läuft im Moment diese Gutscheinumtausch. Die Initiativen, die gibt es in Weimar, in Erfurt, in Greiz, Jena. Also da kommt einfach auf unsere Seite flüchtlingsrat-thr.de, da findet ihr in eurer Nähe auch eine Umtauschinitiative.
Ja, genau. Ich mache das quasi immer Anfang des Monats. Ich nehme mein Einkaufsgeld, was ich für den Monat so eingeplant habe, gehe in eine der Wechselstuben, tausche das Bargeld 1:1 gegen den Geschenkgutschein vom Supermarkt. Und das Bargeld, was ich hingebe, läuft dann über die Organisatoren der Initiative zurück an die Menschen, an die geflüchteten Menschen, die mit ihrer Bezahlkarte die Gutscheine für die einzelnen Supermärkte kaufen. Also so ein, ja, so ein Tauschprinzip einfach.
Und das ist auch komplett rechtlich unfragwürdig. Also jetzt wirklich gibt es keine Möglichkeit, dass da jemand aus dem Amt sagt, du hast aber den Gutschein da umgetauscht, die streichen dir die Leistung. Das ist rechtlich soweit abgesichert.
Ja, das ist rechtlich sicher.
Dann haben wir ja, ging ja auch im Sommer vor allen Dingen jetzt durch die Medien die Abschiebehaft anscheinend in Arnstadt. Das war ja vorher ein Jugendarrest, der jetzt in eine Abschiebehaftanstalt umgewandelt wurde mit 39 Plätzen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wie viele waren es?
37.
Ah, 37. Einigermaßen nah dran mit der Zahl. Aber wie ist da bislang euer Fazit? Weil ich habe im Sommer gelesen, dass ihr da euch ein bisschen näher mit beschäftigen wollt, ein bisschen Auge drauf haben wollt, wie da jetzt in dieser Anstalt mit Geflüchteten umgegangen wird. Wie ist da so nach so den ersten 2-3 Monaten des Betriebs, wie da so ein Zwischenfazit von eurer Seite?
Na, wir halten nach wie vor diese Abschiebungshafteinrichtung für unnötig. Weil wir erstens finden, dass es falsch ist, Menschen, die keine Straftat begangen haben, in Haft zu nehmen. Weil wir zweitens finden, bevor man Leute abschieben sollte, sollte man ihnen doch die Möglichkeit geben, hier Fuß zu fassen und hier gut leben zu können. Aber drittens gibt es auch noch einen ganz einfachen Grund. Thüringen hat in den vergangenen Jahren immer freie Plätze in anderen Bundesländern benutzt. Und die gibt es ja nach wie vor, die freien Plätze, weil die rechtlichen Voraussetzungen, jemand in Abschiebungshaft zu nehmen, die haben sich bisher ja nicht geändert. Und da muss schon Fluchtgefahr zum Beispiel nachgewiesen werden, wenn ein Abschiebungstermin feststeht. Man kann nicht einfach so irgendwelche Geflüchteten mit irgendeinem Aufenthaltsstatus in Abschiebungshaft stecken, weil man denkt, die werden jetzt bald abgeschoben, sondern das muss schon ganz konkret sein. Und wir kritisieren natürlich diese Abschiebungshafteinrichtung in Arnstadt, weil das sind sehr, sehr hohe Kosten, die da aufgebracht werden. Die könnte man viel sinnvoller einsetzen, als Menschen die Freiheit zu nehmen. Und zweite Sache ist, dass die rechtliche Situation für die betroffenen Menschen einfach schlecht ist. Häufig gibt es ja nicht mal eine richterliche Anordnung für die Abschiebungshaft. Die braucht es aber. Im Moment werden ganz oft Polizeibeamtinnen in Konflikte gestürzt, weil die Ausländerbehörde sagt, der und der zur Fahndung ausgeschrieben soll in Abschiebungshaft. Und das ist rechtlich gar nicht untersetzt. Und wenn so eine Person dann ohne diese rechtlichen Voraussetzungen in Arnstadt in dieser Abschiebungshaft landet, dann ist auch der Zugang zu einer Rechtsberatung nicht geklärt, im Zweifel nicht vorhanden, wenn nicht die Person zufällig vorher schon einen Anwalt kannte oder jemanden kennt, der einen Anwalt einschalten kann.
Also eurer Meinung nach, die Abschiebehaftanstalt wäre eigentlich sinnlos, weil wir haben schon eigentlich Plätze reserviert in, was glaube ich, Baden-Württemberg oder so in der Dreh, eine Haftanstalt. Dann ist halt, wissen ja viele nicht, dass ja eigentlich so eine Abschiebehaftanstalt eine andere, was anderes ist als eine tatsächliche Strafhaft. Und so als abschließende Frage, um es ein bisschen für den Zuhörer klar zu machen, worin unterscheidet sich so eine Abschiebehaftanstalt eigentlich im Optimalfall von einer Strafhaft?
Die unterscheidet sich darin, dass unschuldige Menschen eingesperrt werden. Ansonsten gibt es keine großen Unterschiede.